Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi. Und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen.
Genau. Und hier geben wir einen Einblick in die Psychotherapie und machen sie hörbar und erlebbar. Im Mittelpunkt steht dabei immer eine Fallgeschichte. Und heute hast du eine Fallgeschichte mitgebracht, Kathi.
Genau, heute habe ich eine Fallgeschichte mitgebracht, die ich wahnsinnig spannend finde, aber die auch nicht ohne ist.
Okay, was bedeutet das genau?
Und das bedeutet, dass durchaus heikle Themen vorkommen. Also Spoilerwarnung, ich kann gleich sagen, es geht gut aus. Aber es kommen schon Themen vor wie Selbstverletzung und Suizidalität. Und deshalb...
Okay, ja, deswegen sollten wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen.
Genau.
Und an alle Hörer und Hörerinnen noch einmal rausgeben, dass sie sich die Folge nicht anhören oder nicht alleine anhören, wenn sie ein Problem mit diesen Themen haben, wenn es ihnen generell nicht so gut geht.
Genau, ja, da einfach bitte ganz achtsam sein. In den Shownotes findet ihr auch noch hilfreiche Telefonnummern.
Ja.
Falls es euch doch irgendwann einmal erwischt oder es euch aus anderen Gründen nicht gut geht. Genau, die ist vorausgeschickt.
Mhm.
Also, aber es geht in dieser Folge nicht nur um eine ganz besonders spannende Fallgeschichte. Wir werden auch den Bogen schlagen zur Psychotherapieausbildung, Bernie.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja. Ist bei dir, du bist da näher dran als ich, gell? Bei mir ist schon eine Zeit lang her, du steckst noch mittendrin.
Ja, stimmt.
Und an dieser Stelle ein Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, weil das war ein Vorschlag von einer Hörerin, dass sie gerne was zum Thema Psychotherapieausbildung hier in diesem Podcast.
Ja, das ist ein heiß begehrtes Thema gewesen.
Das ist ein heiß begehrtes Thema gewesen, gell? Also wir kommen natürlich diesem Wunsch sofort nach. Aber die Fallgeschichte bleibt euch sozusagen nicht erspart. Versucht das Beste aus beiden Welten zusammenzubasteln. Okay, dann würde ich sagen, starten wir los, oder?
Ja, voll gern. Ich bin schon richtig gespannt.
Ja, okay. Das ist eine Fallgeschichte von einer amerikanischen Patientin. Nennen wir sie an dieser Stelle Patientin M.
Ja.
Patientin M wächst in Amerika der 40er und 50er Jahre auf in Oklahoma. In einer kleinen Stadt, die heißt Tulsa, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist eine kleine Ölstadt. Und sie ist das dritte von 6 Kindern. Der Vater, der arbeitet auch in der Ölindustrie, die Mutter ist daheim. Und M ist gut in der Schule, geht in die Kirche, spielt Klavier, die Familie ist gut im Ort eingebunden. Also man könnte sagen, eine ganz normale Kindheit. Aber seit sie denken kann, hat M dieses Gefühl nicht zu passen. Sie passt nicht zu diesem Leben und dieses Leben passt nicht zu ihr. Das ist so das Gefühl, mit dem sie seit frühester Kindheit durch die Welt geht. Und sie hat so das Gefühl, rundherum sind diese wahnsinnig wohlerzogenen Geschwister, neben denen kann sie nur unangenehm auffallen und sie fällt auch unangenehm auf. Und im letzten Schuljahr hat sie derartige Kopfschmerzen, dass sie monatelang nicht aus dem Bett kommt. Wird versucht herauszufinden, was es ist. Letztlich wird sie von einem Arzt in das sogenannte Institute of Living geschickt, einer der ersten und damals wenigen Psychiatrien in den USA, damit diesem seltsamen, unerklärlichen Kopfwehleiden auf den Grund gegangen wird. Es ist 2000 Kilometer weit weg von Tulsa, Oklahoma. Dort wird sie hingeschickt. Sie ist noch sehr jung, sie ist 15 und sie ist 2 Jahre dort.
Wow, ganz schön lang.
Ja, genau. Und nach 2 Jahren steht in ihrem Entlassungsbericht, dass sie die meiste Zeit über eine der verwirrtesten Personen der ganzen Klinik gewesen sei. Also sie wird mit einer ganz schlechten Prognose entlassen. Man prognostiziert ihr tatsächlich, dass sie außerhalb der Klinik nicht lange überleben wird.
Wow.
Und man hat viel probiert dort, also mit dem damaligen Stand der des Wissens. Man hat sie mit Medikamenten behandelt, mit Elektroschocks.
Das war leider früher ganz schön oft so.
Und mit vielen Stunden Psychoanalyse, aber hat sich eigentlich gar nichts geändert.
Ja. Und kamen dann noch irgendwie schlimmere Symptome hinzu? Also ich denke mir, Kopfschmerzen, es hört sich ja eigentlich relativ harmlos an.
Und ja, sie ist mittlerweile 17 und sie zeigt Symptome, die... wahnsinnig sind eigentlich. Ja.
Also okay.
man könnte weinen, wenn man sich das sozusagen vor Augen führt. Sie kommt doch immer wieder ins Isolierzimmer, weil sie selbstverletzendes Verhalten zeigt. Sie schlägt ihren Kopf an die Wand. Sie versucht, sich die Arme aufzuritzen, manchmal sogar aufzuschlitzen, die Beine und den Bauch. Mhm. Sie drückt sich brennende Zigaretten in die Handgelenke. Also sie zeigt ein unglaublich selbstverletzendes Verhalten und eine ganz hohe Suizidalität. Mhm. Und der Klinik fällt nichts Besseres ein, als sie immer wieder in ein Isolierzimmer zu stecken, muss man sagen. Da ist nichts drin, außer am Bett, ein Sessel, einem kleinen vergitterten Fenster und alles, womit sie sich potenziell verletzen könnte, wird dort rausgenommen. Und dann macht sie das, was ihr übrig bleibt, sie schlägt mit dem Kopf gegen die Wand.
Ja.
Dann versucht man sie immer wieder zu sedieren, aber natürlich wacht sie dann auch irgendwann wieder auf. Mhm. Letztlich geht sie eigentlich eher schlechter als besser. Also sie ist wirklich ganz, ganz schlecht benannt. Und
ja. Hat sich das dann verschlimmert, als sie in dieser Psychiatrie war, oder hat sie das davor auch schon daheim
gesagt? Es hat sich verschlimmert. Zu Hause ist sie eingewiesen worden mit diesen wahnsinnigen Kopfschmerzen, ja, und den unerklärlichen. Und die Symptomatik bricht dann dort, in Hartford, Connecticut, ist diese Klinik, bricht dann dort richtig aus.
Okay.
Und viel später wird sie sagen, ich war in der Hölle. Also sie beschreibt das wirklich als persönliche Hölle. Und sie beschreibt auch im Rückblick, dass sie damals das Gefühl hatte, eine fremde Macht hat die Kontrolle übernommen. Was sie auch tut, fühlt und denkt und auf welche Weise ihr Körper auch reagiert, sie hat es nicht im Griff. Ja, diese Sehnsucht nach einem Leben, das sie gern hätte, aber scheinbar nie haben wird, das zerquetscht sie, sagt sie. Und die Schlucht zu dem, was sie sich eigentlich wünscht, ist unüberwindbar. Sie fühlt sich wahnsinnig machtlos und so leer, als hätte sie ihr Herz verloren. Das ist ein Herz, also wirklich zu Herzen gehende Beschreibung. Also es geht ihr ganz schlecht. Sie wird aus der Klinik entlassen mit dieser unglaublich schlechten Prognose, kehrt zurück nach Tulsa und versucht gleich einmal, sich das Leben zu nehmen, weil sie so verzweifelt ist. Sie versucht es noch einmal, nachdem sie nach Chicago gezogen ist, etwas später, in eine christliche Wohngemeinschaft. Das war so eine Hoffnung, Gott könnte ihr helfen. Mhm. Sie überlebt es Gott sei Dank wieder, wird wieder eingeliefert, ist wieder verwirrt, einsam, betet viel, zieht in eine andere christliche WG, findet einen Job, beginnt ein Abendstudium, aber es geht ihr eigentlich chronisch schlecht.
Und das heißt, die Medikamente, auch die sie bekommt, helfen ihr jetzt auch nicht so weit, dass sie stabilisiert ist?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Wow. Und dann passiert was Außergewöhnliches, mehr oder weniger aus heiterem Himmel.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Genau. Eines Nachts in der kleinen Hauskapelle, in der Wohngemeinschaft, in der sie wohnt, zieht sie sich zurück zum Beten, weil das ist sozusagen das Einzige, was noch irgendwie ein bisschen hilft. Nicht wirklich hilft, aber zumindest ein bisschen Linderung verschafft. Und sie hat dort ein Erlebnis, das sie später als Verwandlung bezeichnen wird. Sie sagt, es hat sich angefühlt, als ob es um sie herum hell geworden wäre, ganz golden, und sie hat das Gefühl gehabt, es kommt etwas auf sie zu. Sie springt von der Bank auf, rennt zurück da in ihr kleines WG-Zimmer und sagt, ich liebe mich. Und sowas hat sie noch nie so über sich zu sich gesprochen vorher. Im Gegenteil, sie hat sich wahnsinnig abgewertet und mit Selbsthass bestraft. Und plötzlich sagt sie, ich liebe mich. Sie kann sich gar nicht erklären, aber es geht ihr schlagartig besser. Und dieses Hoch sozusagen nach diesem Abend in der Kapelle hält ungefähr ein Jahr an. Es geht ihr wirklich stabil besser. Sie studiert, findet einen jungen Mann, in den sie sich verliebt. Und ein Jahr später endet diese Liebesgeschichte. Die Verwüstung, Verwüstung kommt zurück.
Ich befürchte schon Schlimmes.
Ja. Also es fühlt sich wieder ganz entsetzlich und verzweifelt an, aber irgendwas ist trotzdem anders, weil sie diese Gefühlsstürme übersteht, diesmal ohne sich zu verletzen.
Okay.
Genau.
Wow.
Und was sie in der Zwischenzeit gelernt und akzeptiert hat, ist, sie nennt das den Graben, der zwischen ihr und dem Leben, das sie gerne hätte, sich auftut. Sie hat sich einfach akzeptiert, sie sagt, so wie ich bin, bin ich okay.
Da muss man auch erst mal hinkommen, wenn es einem so gegangen ist.
Da muss man auch erst mal hinkommen, wenn es einem so gegangen ist, genau. Ja. so eine radikale Akzeptanz.
Ja.
Genau. Es ist nicht vorbei. Ja, sie findet einen guten Job, einen festen Wohnsitz, beginnt sowas wie eine Karriere, sie hat einen Mann, aber es passiert ja auch Jahre später immer mal wieder, dass sie suizidale Ideen bekommt. Es kann von ganz plötzlich von allein passieren, sie sitzt im Auto, ist auf dem Weg zur Arbeit und es schießt ihr wieder ein, eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich nicht mehr da wäre. Aber diesmal kann sie sagen, ich habe noch Hochs und Tiefs, aber ich glaube nicht mehr als alle anderen auch. Ja? Und sie akzeptiert das, es ist so. Es geht mir jetzt gerade nicht gut, aber trotzdem weiß ich, dass ich eigentlich eine glückliche Person bin oder eine zufriedene Person.
Ganz schön viele Coping-Strategien hat sie sich da eigentlich zurechtgelegt.
Genau, und was sie, was sagen, der Durchbruch offensichtlich gewesen ist bei ihr, war, dass sie es akzeptiert hat, so wie sie ist.
Ja.
Dass sie nicht dauernd versucht hat, ein anderer Mensch, ein besserer Mensch, ein gesünderer Mensch, ein angepassterer, ein anderer Mensch zu sein. Zu sagen, so wie ich bin, bin ich okay und ich mag mich, trotz alledem.
Auch mitsamt allen meinen Problemen.
Mitsamt allen meinen Problemen, genau. Bernie, ich höre dich fragen, was für eine Art von Karriere hat sie denn angestrebt?
Ja, möchtest du uns das auch erzählen?
Ja, das möchte ich dir sogar sehr gerne erzählen. Sie hat nämlich Psychologie studiert.
Ja.
Und beginnt dann als Therapeutin zu arbeiten.
Oh, wow.
Oh, wow. Ja, und sie ist nicht irgendeine Therapeutin, sie ist tatsächlich eine der bekanntesten und bedeutendsten Therapeutinnen der Welt geworden. Mhm. Patientin M ist nämlich Marsha Linehan. Die Begründerin der dialektal-behavioristischen Therapie der Borderline-Störung.
Ja.
Und sie beginnt ihre Karriere an der University of Washington in Seattle. Und sie interessiert sich von Anfang an für die ganz harten Fälle. Ja. Sie interessiert sich nicht für irgendwas, sondern für die eigentlich die Aufgegebenen, die chronisch suizidalen Patienten und Patientinnen.
Für Patienten, Patientinnen, wie sie früher einmal eine war.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Sie hat Verhaltenstherapie studiert und gelernt. Und in diesem Studium, sozusagen der Kern des Studiums war, dass Verhalten gelernt ist und daher auch wieder umgelernt werden kann. Und sie denkt, naja, wer hat das nötiger als jemand, der immer wieder versucht, sich umzubringen? Und sie versucht, diese therapeutische Methode sozusagen zu beweisen mit den ganz harten Fällen, diejenigen, die am meisten leiden. Sie ist da gnadenlos, sie ruft auch in Kliniken an und bittet um die Fälle, für die andere keine Hoffnung mehr sehen. Also,
okay, wow.
Sie will es wirklich wissen. Marsha Linehan will es wissen.
Und ich würde jetzt mal sagen, sie hat Erfolg.
Naja, sie bekommt die ersten harten Fälle und sie scheitert.
Okay, doch nicht.
Sie scheitert, ja. Weil sie an der Uni ein Psychotherapiekonzept gelernt hat, das sich ganz anders als die Psychoanalyse, die sie auch bekommen hat damals in diesem Institut, im Hier und Jetzt annimmt, ganz praktisch. Ja? Und die Idee damals war, damit es einem besser geht, muss man die eigenen belastenden Gedanken, Einstellungen und Bewertungen erst erkennen, dann ändern und dann ein neues Verhalten trainieren. Ne? Genau.
Klingt irgendwie leicht und schwer zugleich.
Genau, genau. Und das wird zum Desaster. Diese Idee ist mir um die Ohren geflogen, sagt sie später.
Mhm.
Ja. Die Patienten waren entweder wütend und haben mich attackiert, oder sie haben zugemacht, haben aufgehört zu reden, oder sie haben ganz aufgegeben. Die haben sich total verweigert, diesem therapeutischen Ansatz.
Ja, ja, ich kann es ehrlich gesagt nachvollziehen.
Ja, heute sind wir alle gescheiter, gell? Ja. 70 Jahre später können wir es gut nachvollziehen.
Ja, das stimmt.
Genau, genau. Oder 50 Jahre später.
Ja.
Damals war das alles überhaupt nicht so selbstverständlich, aber sie, und das muss man wirklich zugute halten, sie hat ganz schnell gelernt, dass der Weg zur Veränderung offensichtlich ein bisschen komplizierter ist als über Verhaltensänderungen.
Und was macht sie dann?
Und genau, als sie merkt, dass ihre Patienten sich vor allem missverstanden und angegriffen fühlen, weil man mit ihnen versucht, an ihren schädlichen Einstellungen zu arbeiten, und dass sie da immer nur noch frustrierter werden, weil sie längst wissen, dass alles leichter wäre, wenn sie anders wären, aber sie es einfach eben nicht schaffen,
ja,
erkennt sie, dass vor der Veränderung ein ganz anderer Schritt kommen muss, nämlich Akzeptanz. Jetzt fällt uns wieder ein, was sie da erlebt hat in der Kapelle.
Ja, mit dem Beten, gell?
Genau, ja. Genau. Ja, aber was sie vor allem gelernt hat, mit dem Beten ist es gekommen, aber die Erleuchtung war eigentlich radikale Akzeptanz.
Ja.
Ich liebe mich.
Ja.
Auch wenn ich noch nicht so bin, wie ich mir das gewünscht hätte, egal, ich habe mich gern.
Und sie greift ja immer wieder auch in schwierigen Situationen auf diesen Gedanken zurück.
Genau. Genau. Und das versteht sie dann. Ja? Das, wenn man etwas akzeptiert, auch wenn man es nicht verändern kann, dann ist das der erste Weg zur Veränderung.
Das ja, man dahin, verändert sich selbst ein Stück weit dadurch,
genau,
oder?
Genau, genau. Hier beginnt dann die Heilung sozusagen. Ja, und akzeptieren ist wirklich tiefgreifend gemeint. Also nicht nur ein oberflächliches Hinnehmen, sondern wirklich eine radikale Akzeptanz dessen, was gerade ist.
Genau. Das erinnert mich sehr an die Gestalttherapie.
Das erinnert dich an die Gestalttherapie?
Ja.
Ja, spannend.
Voll, da reden wir danach noch mal.
Kann man nachher noch ein bisschen drüber reden. Genau, ja. Ihre Patienten und Patientinnen sind nicht gleich so begeistert wie Sie, als sie das rausfinden. Ja. Das sind Menschen mit Tragödien, die sich hinter sich haben. Und die sagen, was heißt, ich soll akzeptieren, wie ich bin? Wie soll ich akzeptieren, was mir zugestoßen ist? Können sie nicht verstehen, wie es mir geht, wie groß mein Leid ist?
Mhm. Ja.
Und sie, was sie versteht, ist, dass sie selbst nicht weiß, wie das gehen soll, anzunehmen, was man nicht will oder was man eigentlich abwehrt. Ja. Weil es ja in ihrem Leben auch Dinge gibt, die sie nicht akzeptiert. Und auch als Therapeutin muss sie es schaffen, ihre Patienten und Patientinnen uneingeschränkt anzunehmen, mit all ihren Schwächen, Kämpfen und Rückfällen.
Mhm.
Und sie entschließt sich, finde ich, zu einem sehr mutigen Schritt. Sie geht sozusagen nochmal in die Schule, aber sie entschließt sich, dass sie das mit dem Akzeptieren selber erst lernen muss, um es weitergeben zu können.
Okay, und was macht sie dann
ja,
genau?
Also zuerst einmal fragt sie Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, ehemalige Mitstudierende, alle, die sie kennt, ja. Wer könnte denn der beste Lehrer dafür auf der Welt sein? Und auf ihrer Suche nach einem Lehrer findet Marceline Hen Williges Jäger, der ist Benediktinermönch und Zen-Meister.
Mhm.
Und was sie bei Williges Jäger lernt, ist, dass das Geheimnis des Akzeptierens im Üben liegt. Akzeptanz ist kein Verhalten, das erwartet wird, und es ist auch nicht gleichbedeutend mit Zufriedenheit. Es ist eher ein realistisches Annehmen und Anerkennen dessen, was ist. Der erste Schritt ist, man muss sich dafür entscheiden, und dann muss man sich immer wieder neu dafür entscheiden, und das muss man einfach einüben, diese Haltung.
Und meinst du, dass es irgendwann vorbei ist mit dem Üben, dass man irgendwann sagen kann, ich bin jetzt Meister in der Selbstakzeptanz, oder glaubst du, bleibt es ein Leben lang bei dem Üben?
Ich glaube, es bleibt beim Üben.
Ja.
Ich glaube, es bleibt beim Üben. Ich glaube auch, dass die ganz großen Zen-Meister oder Meditationsmeister, Meisterinnen immer noch üben und nicht sagen, naja gut, jetzt muss ich nicht mehr üben, jetzt kann ich es.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Prozess, und im Prozess entsteht sozusagen das Gute.
Ja.
Nicht im Erledigen, sondern im Tun.
Mhm,
genau. Sie wird also seine Schülerin und irgendwann selbst Zen-Meisterin. Ja, also sie will es wirklich immer ganz genau wissen, gell? Sie ist
ja,
schon,
ja.
Sie ist schon
auch
radikal in ihrem beruflichen Werdegang. Das finde ich schon
ja,
bewundernswert oder beeindruckend. Und sie ist begeistert von dem, was sie da lernt, ja. Sie ist begeistert, ihre Patienten sind wieder nicht gleich begeistert. Und sagen, das heißt, Schuhe ausziehen, auf dem Boden sitzen, in Stille wandeln, will nicht böse sein, aber es ist gerade das Amerika der 80er Jahre.
Und die Verhaltenstherapie auch, oder, im Hintergrund?
Ja, und es ist so das Zeitalter der Yuppies und der, ja, ne, so, also anything goes. Und und sie schlägt da was anderes vor. Sie ist so wirklich eine der Ersten, die Achtsamkeit vorschlägt oder Weisheit, Mitgefühl, eben radikale Akzeptanz. Das sind so Begriffe oder Konzepte, die in die Psychiatrie trägt.
Hm.
Und das ist, sie stoßt da schon auf Widerstand am Anfang. Es ist nicht so, dass alle sagen, juhu, auf dich haben wir gewartet. Sondern es ist ein bisschen anachronistisch, was sie da versucht. Aber sie ist so überzeugt davon, dass sie es einfach tut. Ja. Und sie sagt, dass auch viele Menschen, die eine Therapie aufnehmen, glauben nicht an Spiritualität und wären einfach damit zufrieden, wenn sie einen Hamburger essen, eine Dose Bier trinken und ein gutes Fußballspiel im Fernsehen schauen können und fragen nicht nach dem Sinn des Lebens. Die wollen wissen, warum ich? Warum muss ich so viel leiden und du nicht? Das ist so eine Kernfrage. Und sie entwickelt daher nicht nur diesen fast philosophischen Ansatz oder diese Idee der Haltung, der radikalen Akzeptanz und der Achtsamkeit, sondern sie bringt auch Handfestes in die Therapie ein und sie nennt das Skills. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen gut übersetzen kann. Hast du eine Idee?
Ich überlege auch gerade.
Fertigkeiten, vielleicht am ersten oder so.
Ja, vielleicht.
Ja.
Sind aber so, Kathi, weißt du, was ich mir gerade gedacht habe?
Mhm.
Es wäre Zeit für den Begriff der Woche, oder?
Skill?
Ja, ich würde sagen, Skills wäre doch eigentlich ein guter Begriff der Woche, oder?
Ein guter Begriff der Woche. Ein Skill ist sowas wie ein kleines Helferlein im Umgang mit Gefühlen oder Situationen.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Du erzählst uns das sicherlich jetzt noch genauer, oder?
Ja. Es gibt sozusagen Skills auf der mentalen Ebene, aber auch auf der Verhaltensebene. Ein Skill kann sein, dass ich lerne, wenn ich den Drang bekomme, mich selbst zu verletzen, dass ich zum Beispiel einen anderen Körperreiz setze, der mir nicht wehtut oder der kein Blut fließen lässt, sondern der eine ganz heftige Körperreaktion kurz auslöst, wie zum Beispiel ein Gummiband, das ich ganz heftig schnalzen lasse, oder eine Wechseldusche. Oder ich war mal auf einer Station mit vielen Borderline-Patienten, Patientinnen, da war eine Idee, eine Chili-Kote, eine Chili-Schote, kurz in den Mund nehmen. Das ist auch ein heftiger Körperreiz. Also das ist ein Skill, das muss jetzt etwas, was ich lernen kann.
Ja.
Das kann man auch trainieren.
Ja.
Und es gibt so pragmatische Skills. Was kann ich tun, wenn ich in so eine Not komme? Kann ich einfach ein paar Dinge abarbeiten? So eine Liste zusammenstellen, die kann ich abarbeiten, immer wieder, bis ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich mich wieder runterreguliert. Und es gibt eben sozusagen diese anderen Skills. Da geht es um Wahrnehmen, bewusst beobachten und beschreiben, ohne zu bewerten.
Ja, dafür brauche ich sonst nichts. Das mache ich mit mir selbst sozusagen.
Ja, mit mir selbst, aber das muss man auch lernen.
Mhm.
Ja, und in Ihrem Therapiekonzept gibt es einfach auch Skills-Gruppen. Ja, sind Gruppen, da lernt man das.
Ja.
Übt man das ein, immer wieder, damit man es dann für sich selber weiter gut allein üben kann.
Mhm.
Ja. Also zum Beispiel beschreiben, ohne zu bewerten. Das wäre so eine Übung, die Sie vorschlagen: Gehen Sie in den Park, setzen Sie sich auf eine Bank und beobachten Sie die Leute, die vorbeigehen, aber verfolgen Sie sie nicht mit Ihren Augen und dann beschreiben Sie, was Sie gesehen haben. So, das klingt so simpel,
ja.
Das ist aber eigentlich gar nicht. Ne? Wenn wir sofort unsere Projektion da hineinspülen lassen, die hat deppert ausgeschaut oder arrogant oder. Ne?
Ja, so. Die hat die und die Schuhe an und deswegen
genau.
Ist sie sicherlich
genau.
Ein alter Bimpf oder keine Ahnung.
Ja, genau. Ja. Genau, ja. Oder eine andere Fertigkeit, so auf der Haltungsebene, nicht auf der Verhaltensebene, ist das sogenannte Teilhaben. Und das bedeutet, zu dem zu werden, was man gerade tut. Man isst, wenn man isst, man läuft, wenn man läuft, man denkt, wenn man denkt und nur die Gegenwart existiert.
Also gegen Multitasking sozusagen.
Genau, genau. Das, was jetzt ist, ist jetzt und ich begebe mich da ganz hinein in das, was gerade passiert.
Ja.
Und denke nicht drüber nach, was war da, was sein wird.
Ja.
Genau. Und so übt sie oder entwickelt sie diese Skills, die sie mit den Patienten und Patientinnen in Gruppen einübt. Das ist das eine. Und das heißt aber dialektisch behaviorale Therapie.
Mhm.
Und das bedeutet, dass neben diesem Skills-Training, das ist das eine, auch eine Einzeltherapie ganz wichtig ist, in der die Beziehung zur Therapeutin im Mittelpunkt steht.
Mhm.
Die muss einfach tragfähig werden. Ja? Die Therapeuten müssen lernen, ihre Patientinnen voll und ganz zu akzeptieren. Also radikale Akzeptanz muss vorgelebt werden.
Ja, das ist dann eigentlich so was wie die korrigierende Beziehungserfahrung.
Ganz genau, oder? Ihr würdet das so nennen. Ja, genau, die korrigierende Beziehungserfahrung. Also die Therapeuten müssen lernen, ihre Patientinnen voll und ganz zu akzeptieren und sie nicht nur auf dem Weg zur Perfektion zu sehen oder so halb auf dem Weg zu irgendeinem hehren Therapieziel, sondern genau da anzunehmen, wo sie gerade sind. Mit all ihren Dramen, mit ihren Scheitern, mit ihren Versuchen, mit ihren Rückfällen, mit ihren Verzweiflungen, was auch immer gerade da ist. auch mit ihrer Not. Und das macht ja auch manchmal ganz schön Angst, auch der Therapeutin.
Ja, und das ist auch eine Challenge. Also
genau.
Und ja, da werden wir dann eh nachher nochmal weiter drüber reden. Aber ich denke mir, da gibt es ganz viele Verbindungen auch zu dem, was wir in einer Therapieausbildung lernen oder erfahren eigentlich hier.
Genau. Ja. Also es ist sozusagen dieses Pendeln oder Tanzen zwischen Akzeptanz, Lehren und Veränderung in Gang bringen. Es ist gut, wie es ist, aber es darf trotzdem besser werden. Und das nennt sie eben dialektisch, weil es eine Synthese von beiden ist. Sie sagt, das Leben ist beides.
Ja,
es ist radikal zu akzeptieren, aber das heißt nicht, dass man stehen bleiben muss. Genau, das ist die Geschichte von Marsha Linehan. Das Konzept war so erfolgreich, dass es weltweit wahrscheinlich das am besten evaluierte und am häufigsten eingesetzte Konzept ist zur Behandlung von chronisch suizidalen Patienten, Patientinnen und Borderline-Störungen. Und
Ja, danke für diese super spannende Fallgeschichte. Also ich habe jetzt gerade ganz, ganz viel auch im Kopf gehabt, was ich gerne noch gesagt hätte oder worüber wir jetzt vielleicht noch auch kurz sprechen werden.
Ja.
Und zwar irgendwie das Erste, was mir gerade irgendwie so im Kopf herumgeschwirrt ist, war, geht dieses Konzept nur für Patientinnen und Patienten, die eine Borderline-Störung haben oder die suizidal auch irgendwie eingeengt sind? Oder glaubst du, dass das auch geht, wenn ich jetzt beispielsweise eine Angststörung habe oder ein psychotischer Mensch bin? Oder wie würdest du das jetzt einstufen?
Ich glaube, für die Psychose ist das nichts. Weil man muss schon sehr klar bei sich sein, um diese Skills zu trainieren zu können oder um diese Konzepte verstehen zu können.
Ja.
Ja. Und eine Angststörung, also ich glaube, das Konzept zielt vor allem auf Menschen ab, die mit ihren Gefühlen nicht gut umgehen können. Ja? So. Also wenn ein Kind nicht ausreichend lernt, wie es Erregungen benennen und regulieren und emotionale Spannungen aushalten kann, dann ist man auch als Erwachsener nicht oder oft nicht in der Lage, sich auf die eigenen Gefühle zu verlassen und denen zu vertrauen. Ja? Und dann kommt dieses wahnsinnige Gefühlsstaccato daher, das einen so überfordert und einen in die so zwischen Verzweiflung und Überspannung so oszillieren lässt.
Ja.
Und jedwede psychische Erkrankung oder psychische Störung, die damit zu tun hat, ist, glaube ich, sehr geeignet für die für diese Therapieform. Ja, aber es gibt ganz andere psychische Erkrankungen, da geht es gar nicht darum, dass die Gefühle so unglaublich ausschlagen, sondern möglicherweise darum, dass man viel zu wenig ist, also gefühlsarm ist, ja, so affektarm zum Beispiel. Da wäre das, glaube ich, nicht so geeignet, das Konzept.
Ja, okay.
Ja, genau.
Ja,
und ich meine, es ist ziemlich voraussetzungsreich, ja, weil wenn sich eine Station oder ein Spital darauf einlässt, da braucht es einfach viel Fortbildung, viel Teamarbeit, da muss man sich ständig, die ganze Station, alle Beteiligten am Heilungsprozess, die Pflegeexpertinnen, die medizinischen Expertinnen, die Psychologinnen, die Sozialarbeiterinnen, alle müssen sich da sozusagen einlassen auf diese, weil es ist ja auch eine Haltung, ne, Akzeptanz.
Ja.
Und validieren, ja, das ist also ein Begriff, der ganz zentral ist in ihrem Konzept. Validieren heißt sozusagen deine Gefühle, was jetzt gerade da ist, für gültig erklären.
Ja, das ist eigentlich gleich der zweite Begriff der Woche, würde ich sagen, oder?
Ja, validieren.
Ja,
das ist ein schöner Begriff, gell? Ich mag den auch gern.
Ja.
Ja.
Und der ist in ganz, ganz vielen Bereichen wichtig, egal ob man jetzt irgendwie Mutter oder Vater von einem kleinen Kind ist oder ob man eine pflegebedürftige Person irgendwie um sich herum hat. Also es ist was ja, den Menschen als Menschen anerkennt, würde ich jetzt fast sagen.
Genau.
Also das, was du fühlst, ist richtig, auch wenn ich es nicht fühlen kann.
Genau. Ich kann es würdigen und ich nehme es ernst.
Ja, genau.
Ja.
Ja, cool, Kathi.
Ja, cool, gell? Ja, ich meine, was mir in der Geschichte so gefällt, abgesehen davon, dass das eine ganz tolle Therapieform rausgekommen ist, ist, dass sie eine vermeintliche Schwachstelle zu ihrer großen Stärke macht. Sie ist sozusagen selber Betroffene und aus dieser Erfahrung heraus wird sie eine großartige Therapeutin. Also das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass jeder, der Leid erfahren hat, für diesen Beruf geeignet ist.
Ja.
Aber ich glaube schon, Bernie, dass bei vielen therapeutischen Biografien auch eine Krise irgendwann mal stattgefunden hat, aus der man möglicherweise hoffentlich was gelernt hat, was man dann auch umsetzen oder weitertragen kann in diesem Berufsfeld. Siehst du das?
Ich glaube das auch und ich sage immer ganz gerne, wenn man nie beim Zahnarzt war, dann wird man wahrscheinlich nicht durch die Idee kommen, Zahnarzt werden zu wollen. Und ja, die Frage ist jetzt genau, in welchem Ausmaß man vielleicht auch schon davor eine Therapieerfahrung hat oder ja, einfach auch auf anderen Wegen. Ich meine, Psychotherapie ist ja nicht der einzige Weg, wie man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann.
Ja.
Und ja, je nachdem, welche Erfahrungen man da gemacht hat, interessiert man sich vielleicht dann einfach dafür und möchte auch Menschen auf diesem Weg unterstützen.
Ja, genau. Mhm. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir schlagen einen großen Bogen von einer ganz besonderen Freigeschichte hin zur Psychotherapieausbildung. Das haben wir jetzt, gell? Das haben wir jetzt.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon voll drinnen, oder?
Sind wir schon voll drinnen und wir haben einige Rückmeldungen bekommen per Mail, aber auch auf anderen Kanälen. Wir sollten doch mal über die Ausbildung reden.
Genau, und die Frage, wie wir uns zum Beispiel auch für eine Therapierichtung entschieden haben, war ganz, ganz hoch im Kurs. Das hat ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Mhm. Genau, an dieser Stelle ist vielleicht auch noch kurz zu erwähnen, dass viele von denen, die uns hören, auch selber in Therapieausbildungen gerade drinstecken oder angefangen haben und mit dem Gedanken spielen, das auch machen zu wollen und sich einfach gefragt haben, wie um alles in der Welt kann ich mich dafür eine Richtung entscheiden, wenn es doch so viele total spannende Richtungen gibt. Und wir haben halt in Österreich auch die privilegierte Situation, dass einfach ganz, ganz viele Richtungen, das sind über 20 Psychotherapierichtungen bei uns anerkannt. Das heißt, dass wir auch mit der Krankenkasse dagegen verrechnen können. Und ja, da ist natürlich die Entscheidung vielleicht auch ein Stück weit eine kleine Qual.
Eine kleine Qual, ja genau. Also das was wir jetzt hier besprechen werden zum Thema Psychotherapieausbildung, gilt für Österreich. Es gilt in der Schweiz andere Rahmenbedingungen, in Deutschland andere Rahmenbedingungen, in Südtirol andere Rahmenbedingungen. Aber bei uns in Österreich ist das so, für alle, die das nicht wissen. Bei uns darf jede Psychotherapeut noch Psychotherapeutin werden, jeder Mensch. Man muss keine spezielle Vorausbildung haben. Man sollte Matura haben, aber selbst das lässt sich mit einer Sondergenehmigung umgehen.
Ja, genau.
Und Bernie, magst du vielleicht mal sagen, wie die Psychotherapieausbildung gestrickt ist oder konzipiert ist bei uns in Österreich?
Eine ganz eine kleine Frage am Rande.
Ja, eine winzige Frage.
Ja, also vielleicht haben wir hier eigentlich noch einmal ganz wichtige Begriffe auch. Und zwar der erste Abschnitt heißt Propädeutikum und das dauert so circa 4 Semester. Und ja, da würde ich sagen, geht es einfach mal darum, eine Grundlage zu schaffen, so dass einfach alle Menschen, die sich für diesen Beruf interessieren, am gleichen Stand sind. Da lernt man mal zum Beispiel, wie heißt das Klassifikationsmodell, mit dem Diagnosen erstellt worden sind, welche Therapierichtungen gibt es dann überhaupt. Dann lernt man vielleicht auch Begründer von Therapierichtungen besser kennen. Rechtliche Rahmenbedingungen sind natürlich auch ein Thema. Also da geht es einfach mal darum, so einen ersten Wissensstock irgendwie auch zu generieren.
Ja, genau. Ja. Grundbegriffe der Psychiatrie. Ne?
Genau, ja. Genau. Und natürlich hat man auch die ersten Praktikumsstunden. Also es sind sogar gar nicht so wenige. Und man kann auch mal halt wirklich live reinschnuppern, ist das überhaupt was für mich? Stelle ich mir das vielleicht auch ganz anders vor? Und wie ist das eigentlich wirklich, wenn ich, weiß ich nicht, beispielsweise ein Kind da sitzen habe, das mit dem Kopf gegen die Wand haut? Also fühle ich mich da hilflos oder habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich da schon auch einen Zugang finden kann?
Ja, oder wie geht es mir überhaupt im Umgang mit leidenden Personen?
Ja.
Mit Personen, denen es nicht so gut geht. Ne?
Genau.
Der Zweck des Praktikums. Und man ist aber auch nicht ganz allein im Praktikum, weil man hat verpflichtende Supervision
ja.
in diesem Probedeutikum. 20 Stunden, glaube ich, sind das.
Ja. Und auch Selbsterfahrung, also man muss auch selbst in Therapie gehen.
Genau, das, man muss auch zum Zahnarzt gehen,
genau.
um eine Idee zu kriegen, wie Zahnärzte arbeiten, ganz genau. Ja. Ja, also man braucht 50 Stunden Selbsterfahrung, Einzel- oder Gruppe, 20 Stunden Supervision, man braucht dann, ich weiß gar nicht, 480 Stunden, glaube ich, sind sie im Moment Praktikum. Ja. Und doch eine erkleckliche Anzahl von Seminarstunden, wo man einfach diesen Grundstock lernt an,
genau.
An ersten Grundbegriffen, Konzepten oder wie die Landschaft überhaupt mal kennenlernt.
Ja, ja.
Und dann?
Ja, und dann kann man sich für ein Fachspezifikum entscheiden. Genau, da hat man dann eben die Auswahl zwischen all den anerkannten Therapieschulen, die es gibt, auszuwählen. Und es ist auch so, dass es teilweise unterschiedliche Vereine oder auch Privatunis gibt, die diese Richtungen anbieten. Also zum Beispiel, ich kann jetzt nur von der integrativen Gestalttherapie reden, weil ich halt selber in der Ausbildung bin. Da gibt es eben den IG Wien, das ist eben der Verein, wo ich auch meine Ausbildung mache. Und es gibt aber zum Beispiel auch eine Kooperation von der Donau-Uni mit dem ÖRGG. Genau, also es gibt eben bei manchen Therapieschulen auch unterschiedliche Anbieter, wo man dann ein Fachspezifikum machen kann. Bei anderen Schulen ist das anders. Wie war denn das bei dir, Kathi?
Es gibt drei unterschiedliche Anbieter, vier mittlerweile, für systemische Familientherapie.
Ah, okay.
Genau.
Und die sind alle in Wien oder sind die in Österreich?
Teilweise in Wien, teilweise sind die über Österreich verstreut. Also es gibt eine Anstalt für systemische Familientherapie, da habe ich die Ausbildung gemacht. Dann gibt es ÖAS, Österreichische Arbeitsgemeinschaft, glaube ich, für systemische Therapie und Supervision. Die bieten auch in den Bundesländern an, am ÖRGG auch, der mehrere Therapieschulen beheimatet, gibt es auch systemische Therapie, das wird auch in unterschiedlichen Bundesländern angeboten. Und die Sigmund-Freud-Universität bietet es mittlerweile auch an.
Naja, jetzt wäre es vielleicht noch ganz gut auch zu erklären, warum man eben in Kooperation mit Privatunis, also eben die Donau-Uni und die Sigmund-Freud-Uni, haben wir jetzt schon erwähnt, die Ausbildung machen kann. Und ich weiß nicht, also ich bin da leider wirklich nicht so richtig eingelesen. Vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen weiterhelfen, Kathi. Was ist denn da eigentlich der Unterschied, ob ich jetzt eben zu einem Verein gehe und die Ausbildung dort mache oder an die Uni?
Der akademische Grad letztlich.
Okay.
Ja, also das grundsätzlich sind es die gleichen Inhalte, aber wenn es auf einer Uni oder Privatuni angeboten wird, gibt es einfach noch diesen Tick mehr wissenschaftliches Arbeiten und man muss auch sowas wie eine Masterthese oder Diplomarbeit verfassen.
Mhm.
Genau.
Okay, ja. Und würdest du das irgendwie unseren Hörern raten? Oder, also, ja, wie siehst du das? Meinst du, dass es wichtig ist, dass man einen akademischen Grad hat, wenn man Psychotherapeutin oder Therapeutin?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, da müsste man eine eigene Folge drüber machen. Also ich meine, es steht ja irgendwie so ein bisschen an der Wand, die Zeichen verdichten sich, dass grundsätzlich eine Psychotherapieform in ein paar Jahren kommen wird, wo eine Akademisierung auch passieren wird. Also wo man entweder schon Akademikerin sein müsste oder zumindest werden muss auf dem Weg zur Psychotherapeutin. Ich sehe das ein bisschen gespalten. Ich finde es einerseits gut, dass man sozusagen sich mit evidenzbasierten und wissenschaftlich fundierten Konzepten und Paradigmen auseinandersetzen muss. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, weil das, was die österreichische Psychotherapielandschaft so lebendig macht, ist, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Quellenberufen und beruflichen Feldern diesen Weg gehen. Und das halte ich für eine große Bereicherung.
Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Und ja, an und für sich war ja immer das Ziel, irgendwann eingetragene Psychotherapeutin oder Therapeut zu werden. Genau. Das ist vielleicht auch was wir kurz erklären können. Also eingetragen bedeutet, dass man in einer Liste, die das Bundesministerium für Gesundheit auch online zur Verfügung stellt, aufscheint. Und da scheint man erst auf, wenn man mit der Ausbildung komplett fertig ist.
Genau.
Weil man zum Beispiel dann auch mit der Krankenkasse abrechnen kann.
Genau. wenn man ganz fertig ist. Ja? Also sagen wir mal im Schweinsgalopp zusammengefasst, wenn man sich für diese Ausbildung interessiert, dann muss man zuerst einmal das sogenannte Probedeutikum durchlaufen. Das dauert im Schnitt 4 Semester. Mhm. Das sind eben diese Grundbegriffe, das erste Praktikum, die erste Selbsterfahrung. Mhm. Wenn man das erfolgreich absolviert hat, entscheidet man sich für ein Fachspezifikum, das heißt für eine Therapierichtung, in der man dann die konkrete Fachausbildung machen möchte. Und so über den Daumen gepeilt im Schnitt dauert die 4 bis 5 Jahre, diese Fachausbildung. Probedeutikum 2 Jahre, also man könnte sagen, mindestens 6 Jahre dauert die Ausbildung. 6 bis 8 Jahre, je nach Fachspezifikum, auch unterschiedlich. Und in diesem sogenannten Fachspezifikum hat man nochmal 2 Jahre so eine Art Basis-Ausbildung, wo man sich mit ganz konkret mit den therapeutischen Methoden und Zugängen und Haltungen auseinandersetzt und auch wieder Praktika macht. Und dann darf man überhaupt das erste Mal Klientinnen und Patientinnen behandeln.
Genau.
Also da gibt es dann sozusagen noch in Ausbildung und Supervision, so eine Stufe, wo man noch nicht ganz fertig ist, aber wo man schon arbeiten kann, eng beobachtet von den Lehrtherapeuten, von den Supervisorinnen.
Ja.
Aber wo man sozusagen schon erste Erfahrungen sammeln kann.
Ja, und da ist es vielleicht auch wichtig eben zu sagen, dass eben Therapeuten, Therapeutinnen, die eben im Status, heißt das, unter Supervision arbeiten, nicht mit der Krankenkasse gegenverrechnen können. Das heißt, auch die Teilrefundierung fällt da leider aus.
Genau.
Allerdings ist es auch so, dass eine Therapiestunde bei diesen Therapeuten einfach auch günstiger ist und ja, auch von der Qualität her jetzt nicht schlechter. Also ich erlebe das immer wieder auch so in meinem näheren Umfeld, dass Menschen einfach Therapeuten suchen und dann irgendwie auch so ein bisschen dieser Tenor entsteht, ja, das sind ja die sozusagen von Versuchskaninchen suchen. Also gar so ist es dann nicht. Es ist einfach so, dass wir schon am Ende eigentlich, also im letzten Abschnitt unserer Ausbildung sind und das auch wirklich gut überprüft wird, ob wir arbeiten dürfen oder nicht.
Genau. Das darf man nicht vergessen, die Kolleginnen haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, aber man setzt sich nie wieder derartig intensiv mit den Fällen auseinander wie in dieser Phase der Ausbildung.
Ja.
Also es bekommt jeder Fall doppelt und dreifache Aufmerksamkeit.
Und auch eben die Supervision zum Beispiel. Also das ist ja auch ein Merkmal von Qualität, dass man das dann bespricht und auch schaut, wie kann ich auch anders arbeiten.
Ja, bumm, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen von Tulsa, Oklahoma.
Ja, stimmt.
In die österreichische Therapieausbildungslandschaft.
Ja.
Naja, was
meinst
kommt jetzt?
Meinst du, dass wir jetzt zu den Überraschungsfragen kommen sollten?
Ich glaube schon. Ich glaub.
Ach, schade, ich bin gerade so im Redefluss gewesen. Aber gut.
Aber weißt du was? Wir werden dieses Thema einfach in den Topfton von zukünftigen Folgen. Wir werden das einfach wieder aufgreifen.
Ja, ja. Ja, einen anderen Aspekt.
An einem anderen Aspekt, genau.
Ja, voll gern. Na gut, Kathi, also jetzt haben wir ganz viel über die Ausbildung geredet. Und die erste Überraschungsfrage, die ich an dich habe, ist, wie hast du denn diese Ausbildung finanziert? Ich meine, wissen eigentlich alle, dass das ganz schön viel Geld ist.
Sie wird mir gleich heiß. Das kann ich dir sagen. Also zum einen habe ich ich war damals noch angestellt, mein Urlaubs- und Weihnachtsgeld, also sagen die doppelten Gehälter investiert. Und ich habe damals zufällig ein Schulbuch geschrieben über vorwissenschaftliches Arbeiten und die Tantiemen aus diesem Schulbuch haben mir auch geholfen, die Ausbildung zu finanzieren.
Okay, spannend.
Aber es ist dann vielleicht eine andere Folge, aber es ist ein
auch ein heißes Thema.
Ein heißes Thema, ja. Absolut, absolut.
Auf jeden Fall. Naja, dann bist du bereit für die zweite Überraschungsfrage?
Das weiß ich nicht, aber probier mal.
Wie findet man dann die richtige Ausbildungseinrichtung?
Wahnsinn, auch eine überbordende Frage. Ich glaube intuitiv, ehrlich gesagt. Man macht sich schlauer bei Google, was gibt es überhaupt? Und dann geht man dort zu den Infoabenden oder im Moment sagen, zu den Infosum-Veranstaltungen und dann kriegt man ein Gespür, ob die Menschen, die den nächsten Ausbildungslehrgang, der für mich relevant ist, leiten, ob mir die sympathisch sind, ob ich das Gefühl habe, mit denen könnte ich gut, ob das Konzept für mich stimmig ist. Genau, ich glaube wirklich intuitiv, ehrlich gesagt.
Also ein bisschen Bauchgefühl ist auch dabei?
Ganz viel Bauchgefühl, glaube ich. Okay. Ja. Ich meine, kognitiv wählt man sozusagen aus, welche Richtungen in die engere Wahl kommen, aber ich glaube, intuitiv wählt man aus, welcher Verein oder welche Schule oder welches. Genau.
Ich finde ja meistens ganz gut, wenn man zum Beispiel auch Bücher liest über unterschiedliche Richtungen und das Gefühl hat, man versteht irgendwas gar nicht oder man schläft währenddessen halber ein, dann ist es wahrscheinlich nicht die Richtung der Wahl.
Ja, da kann auch an der Vortragenden oder am Vortragenden liegen. Das ist, ich finde das
immer. Nein, aber wenn man Bücher liest,
höchst spannend. Ja, beim, ja, das stimmt. Wenn man beim Bücherlesen schon einschläft, bei einer bestimmten Therapierichtung ist es wahrscheinlich nicht das.
Ja, genau. Naja, eine Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, mit welchen Vorurteilen bist du denn als Psychotherapeutin schon konfrontiert worden?
Privat meinst du? Oder in der Therapie?
Nein, privat würde mich eigentlich mehr interessieren, privat, würde ich sagen.
Ja. Manchmal, wenn man jemanden gar nicht kennenlernt und auf einer Party ist, also im Moment ist es absurd zu sagen, man geht auf eine Party, gell? Aber als ich noch auf Partys ab und zu ging und man lernt jemanden kennen, der noch nicht weiß, was man arbeitet und im Gespräch stellt sich das dann heraus, ist vielleicht so ein Vorurteil, man selber hätte sein Leben unglaublich im Griff. Mhm. Das ist dasselbe Vorurteil wie ein Arzt ist immer gesund. Genau. Und das zweite ist das Vorurteil, man wäre auch wahnsinnig interessiert an Psychogeschichten aller Art.
Oh, ja.
Oh, übrigens meine Cousine und meine Schwiegermutter und ich habe auch mal und so. Und das Vorteil ist, glaube ich, dass ich qua meiner Profession, auch im privaten Bereich, nichts lieber tue, als mir Problemgeschichten. Was manchmal stimmt, manchmal nicht.
Ja, okay. Genau. Auch hier ist vielleicht Abgrenzung ganz, ganz wichtig.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, gut, Kathi, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt.
Machen wir hier einen Punkt, ja.
Okay, na dann kommt wie immer der spannende Abspann von unserem Podcast. Und zwar, wenn ihr uns finden wollt, dann geht doch einfach mal auf Instagram oder auf Facebook. Wir heißen dort auf _der_couch. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schicken an die E-Mail-Adresse auf _der_couch@yahoo.com. Und jetzt möchte ich noch etwas einfügen. Und zwar, Kathi war Gästin im Podcast Erklär mir die Welt und hat dort über Paarbeziehungen geredet und was dann eigentlich eine gute Paarbeziehung ausmacht. Also auch eigentlich ein ganz schön großes Thema, Kathi.
Ganz schön großes Thema. Also für alle, die immer noch nicht genug haben.
Ja.
Erklär mir die Welt, genau.
Klickt doch einfach mal.
Klickt einfach dort rüber.
Genau.
Ansonsten, wenn euch das zu viel ist, was ich auch verstehen würde, dann klickt es doch einfach in 2 Wochen wieder bei uns rein.
Genau.
Wenn es wieder heißt, willkommen auf der Couch. Genau. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht es gut.
Ja.
Schaut's auf euch.
Genau. Trotz Lockdown.
Trotz Lockdown, genau.
Ja, danke, Kathi. Bis bald.
Gerne. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ja.